ARD.
Und jetzt in HR Info und SWR aktuell. Wissenswert. Phänomene, Personen und Perspektiven.
Mit Liane Stahl. Die Deutschen haben ein schwieriges Verhältnis zu Schulden, was man allein schon bei der Wortwahl ablesen kann. Bei uns gibt es nämlich nur ein Wort für die moralische und für die finanzielle Schuld. Während es zum Beispiel im angelsächsischen Raum zwei Begriffe dafür gibt, die moralische Schuld ist Geld, finanzielle Schulden sind Debts. Was verrät das über unseren Umgang mit Schulden, sowohl volkswirtschaftlich als auch individuell? Ist Schuldenmachen also gut oder schlecht? Gute Schulden, schlechte Schulden, ein Feature von Bianca von der Au aus der ARD-Finanzredaktion.
Zeit ist Geld. Das zeigt ein Blick auf die Schuldenuhr der Bundesrepublik Deutschland. Sie hängt über dem Eingang der Zentrale des Bundes der Steuerzahler in Berlin. Eine digitale Anzeigetafel, die Ziffern rot auf schwarzem Grund. Jede Sekunde kommen 3.974 Euro neue Schulden hinzu. Man kann sagen, Deutschland verschuldet sich im Sekundentakt.
Tick, 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 Zeit ist Geld.
Die Gesamtsumme der Staatsverschuldung steigt so schnell, dass selbst der Präsident des Bundes der Steuerzahler nicht hinterherkommt.
Nein, das kann ich nicht bis auf die letzte Ziffer aufsprechen. So schnell kann ich nicht sprechen. Das können nur die Vorleser der Apothekenwerbung. Tatsächlich sind es über 2,5 Billionen Euro und es werden sekündlich ca. 4.000 Euro mehr.
Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten gegenüber Dritten. Wenn sich beispielsweise ein Schuldner Geld geliehen hat, muss er dieses an die Gläubiger, die das Geld verliehen haben, zurückzahlen. Der Preis für das Risiko, dass die Schulden nicht zurückgezahlt werden, ist der Zins, am Kapitalmarkt auch Risikoaufschlag genannt. Schulden haben immer auch eine zeitliche Dimension. Aus Sicht von Rainer Holznagel, dem Präsidenten des Bundes der Steuerzahler, sind Schulden
gekaufte Zeit. Tatsächlich verschieben wir viele Lasten in die Zukunft. Man kann das ja auch anders sagen. All das, was wir jetzt mit Schulden finanzieren, organisieren wir nicht über Steuererhöhungen.
Tick, 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 Zeit ist Geld. Ich drehe am Zeiger, tick, tick, bis mir die Zeit gefällt.
So gesehen sind die Schulden von heute die Steuern von morgen, mahnt der Bund der Steuerzahler, der die Schuldenuhr als eine Art Warnsignal angebracht hat. Der Verein hat als selbsternannter Anwalt der Steuerzahler die Schulden und Ausgaben des Staates im Blick. Fragt man den Präsidenten des Steuerzahlerbundes, so gibt es weder gute noch schlechte Schulden.
Sondern das Maß und die Höhe ist ausschlaggebend. Und selbst, sagen wir mal, wenn wir es zulassen, dass wir gute Schulden haben, können die schnell umschlagen in problematische Schulden, weil sie natürlich auch Zinsen und Zinseszins erfordern. Es gibt keine schlechten Schulden, es gibt keine guten Schulden, es gibt nur zu viel Verschuldung.
So ähnlich hat es wohl die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel gemeint, als sie im Jahr 2008 beim Bundesparteitag der CDU die schwäbische Hausfrau ins kollektive Gedächtnis gerufen hat. Sie gilt als Sinnbild und Ideal einer an Sparsamkeit orientierten Haushaltsführung.
Man hätte hier in Stuttgart, in Baden-Württemberg einfach nur eine schwäbische Hausfrau fragen sollen. Sie hätte uns eine ebenso kurze wie richtige Lebensweisheit gesagt, die da lautet, man kann nicht auf Dauer über seine Verhältnisse leben.
Wenn man so will, lebt Deutschland über seine Verhältnisse. Und das schon seit Jahrzehnten, wie man an der rasant steigenden Staatsverschuldung sehen kann.
Das Problem in der ganzen Sache ist aber, dass eine Volkswirtschaft als Ganzes eben nicht so ist wie die berühmte schwäbische Hausfrau.
Sagt Volkswirt, Podcaster und Sachbuchautor Daniel Stelter.
Wir machen es mal ganz simpel. Wir haben drei Sektoren in der Wirtschaft. Wir haben den Staat, die privaten Haushalte und wir haben die Unternehmen.
Diese drei bestimmen im Zusammenspiel das Wirtschaftsgeschehen eines Landes. So hat der Staat verschiedene Möglichkeiten, die Wirtschaft anzukurbeln und so für Vollbeschäftigung bei den privaten Haushalten zu sorgen. Was wiederum für mehr Nachfrage bei den Unternehmen sorgt und zu mehr Investitionen führt, was folglich in höheren Steuereinnahmen beim Staat mündet. So jedenfalls die reine Lehre nach Keynes. Der britische Nationalökonom galt bis Anfang der 1970er Jahre als führender Vordenker der Wirtschaftswissenschaften. Seine Theorie eines Staates, der sich in Krisenzeiten expansiv verschuldet, um die Wirtschaft zu stützen, erlebte während der Corona-Pandemie ein Comeback. Viele Ökonomen sehen daher, anders als die berühmte schwäbische Hausfrau, Schulden per se nicht als etwas Schlechtes.
Allgemein gesehen kann man sagen, Schulden, die einem produktiven Zweck dienen, sind überwiegend gut. Also wer jemand investiert, neue Fabrik, Maschinenanlagen, Forschung und Entwicklung und dann versucht später quasi durch die neuen Produkte entsprechendes Geld zu verdienen und damit die Schulden zu tilgen, das ist gut.
Mit Blick auf den Staat heißt das, Investitionen in die Zukunft des Landes sind eher gute Schulden, wenn der Staat damit etwa Brücken repariert, neue Wohnungen baut oder Glasfaserkabel für ein schnelleres Internet legt. Als schlechte Schulden gelten unter Volkswirten sogenannte Konsumschulden, also Schulden, mit denen laufende Kosten finanziert werden. So wären beispielsweise Renten, Löhne oder Sozialausgaben auf Pump kein tragfähiges Konzept. Schaut man auf Deutschland, so haben Politiker in der Vergangenheit zu viel Geld für die falschen Dinge ausgegeben, so die These des Ökonomen Daniel Stelter. In seinem 2018 erschienenen Buch »Das Märchen vom reichen Land« kritisiert Stelter, dass die verantwortlichen Politiker die damals sprudelnden Steuereinnahmen schlicht umverteilt hätten, anstatt durch Investitionen den Wohlstand in Deutschland zu sichern. So werde auf lange Sicht Wohlstand zerstört.
Es ist ja nicht so, dass es dem Staat in den guten Jahren bis zur Corona-Krise an Einnahmen gefehlt hätte. Der hätte ja auch mehr investieren können. Die Politik hat aber damals, so wie wir sie gewählt haben eben, bevorzugt zu sagen, wir machen mehr Sozialleistungen, wir machen mehr für Rente etc. etc. und investieren nicht mehr. Aber es lag eigentlich nicht an Geldmangel. Das heißt, die Tatsache, dass man Schulden aufnehmen kann und auch sollte, bedeutet nicht, dass sichergestellt ist, dass die Schulden auch richtig verwendet werden.
In der Frankfurter Innenstadt drängeln sich Passanten zwischen Weihnachtsmarktbuden und einer der letzten verbliebenen Filialen der Galeria Kaufhof. Weihnachtlich dekorierte Schaufenster, Bratwurstduft und volle Einkaufstüten. Für Urlaubsreisen und Weihnachtsgeschenke geben die Deutschen nach wie vor gerne ihr Geld aus. Auch wenn die Stimmung unter deutschen Verbrauchern aktuell eher mau ist. Laut GfK-Konsumklimaindex ist die Neigung zu größeren Anschaffungen im November 2024 erneut gesunken. Grund ist die schwierige Wirtschaftslage. Sollte der Staat in Zeiten wie diesen mehr Schulden machen? Die Meinung unter den zufällig befragten Passanten geht auseinander.
Ja, der Staat sollte mit dem haushalten, was er hat und möglichst keine Schulden machen. Die müssen ja früher oder später auch bezahlt werden.
Ich bin auch auf der Seite von Herrn Lindner. Ich würde gar nicht für andere Länder diese Schuldenbremse jetzt, sag ich mal, aufheben, weil ich finde, das braucht man ja bei schwierigen Zeiten und das haben wir gerade nicht.
Ich würde sagen, gute Schulden sind Schulden, die mit Blick auf die Zukunft einen Mehrwert für die gesamte Gesellschaft haben.
Wenn Schulden nicht so groß sind.
Ich kann nicht mehr ausgeben, als ich habe. Das heißt, sicherlich gibt es Sondersituationen, wie als Privatmann auch, dass ich mir Autourlaub machen kann. Aber es muss halt alles im Rahmen bleiben.
Ich bin da, wie gesagt, zwiegespalten. Einerseits möchte man natürlich die Verschuldung niedrig halten, aber andererseits die Sachen, in die investiert wird, sind teilweise eben auch notwendig. Deshalb glaube ich jetzt nicht, dass es gute und schlechte Schulden gibt. Aber ich finde, das ist eher so neutral.
Das ist eine schwierige Frage, aber generell, ich finde, Schulden ist schon der letzte Schritt, den man macht.
Anders als Nationen wie die USA haben die Deutschen ein weniger lockeres Verhältnis zum Schuldenmachen, sei es mit Blick auf den Staat oder privat. Die Deutschen gehören seit jeher zu denjenigen, die ihr Geld gerne für schlechte Zeiten hamstern.
Was ist Herrn Hamsters größtes Glück? Er legt sich Mark auf Mark zurück. In einem Strumpf er aufbewahrt, was er zusammen sich gespart.
So wie in der historischen Werbung der Sparkassen sparen die Deutschen heute nicht mehr. Der Sparstrumpf ist Geschichte. Aber Sparen gilt in Deutschland immer noch als Tugend. Die privaten Haushalte haben im Jahr 2023 im Schnitt gut 10% ihres Einkommens zurückgelegt und gehören damit im internationalen Vergleich einmal mehr zu den Sparweltmeistern. Aber sie legen ihr Geld schlecht an, so die Einschätzung von Experten. Noch immer parken sie einen Großteil des Ersparten auf dem Sparbuch oder dem Girokonto.
Dieses schlechte Sparen ist ein riesiges Problem von Deutschland,
sagt Christian Kopf, Leiter des Rentenfondsmanagements bei der Union Investment.
Also wenn Sie das mal vergleichen mit Großbritannien oder mit den Niederlanden, da haben wir in beiden Fällen einen Privatsektor, der sehr stark eben in Aktien investiert und der sehr stark auch global investiert. Und die Renditen, die die Haushalte in Norwegen, in den Niederlanden oder in England generieren, die sind viel, viel höher als die Rendite, die deutsche Haushalte verdienen. Also deutsche Haushalte sparen wirklich leider komplett falsch. Die lassen Hunderte von Milliarden rumliegen, null verzinst auf ein Sparbuch. Das ist wirklich tragisch.
Die privaten Haushalte in Deutschland haben nach Zahlen der Bundesbank bis Mitte 2024 die enorme Summe von rund 7,9 Billionen Euro gespart. Damit ist das Geldvermögen der deutschen Haushalte mehr als dreimal so hoch wie die Verschuldung des Staates mit 2,5 Billionen Euro. Wie verschuldet sich eigentlich der Staat? Wenn ein Staat sich Geld leiht, geht er nicht einfach zur Bank oder Sparkasse. Er begibt sogenannte Anleihen. Das sind Schuldverschreibungen mit einer festen Laufzeit. Und die kann man kaufen.
Letztendlich ist eine Anleihe spiegelbildlich das Gegenbild von einem Kredit. Wenn Sie heute einen Kredit aufnehmen, weil Sie sich eine Wohnung gekauft haben oder weil Sie sich ein Auto gekauft haben, dann zahlen Sie einen regelmäßigen Zins und am Ende der Laufzeit zahlen Sie das Geld zurück. Wenn Sie heute eine Anleihe kaufen, machen Sie genau das Gegenteil. Sie erhalten einen regelmäßigen Zins und bei Endfälligkeit der Anleihe erhalten Sie das Geld zurück. Das heißt, der Gläubiger, der eine Anleihe hält, ist immer der Gegenpart des Schuldners oder der Schuldnerin, die Geld aufgenommen hat.
Sagt Rentenfondsmanager Christian Kopf von der Union Investment. Sein Job ist es, einfach gesagt, mit Schulden Geld zu machen. Indem er mit Kundengeldern Anleihen kauft, also die Schuldverschreibungen von Staaten. Wegen der garantierten Verzinsung und der vorher festgelegten Laufzeit gelten Anleihen solider Staaten wie Deutschland als sichere Anlage. Je vertrauenswürdiger der Staat als Schuldner angesehen wird, desto niedriger ist der Zins, zu dem er sich Geld leihen kann.
Mamonaku, 1番線に
Im Bahnhof Shin-Yokohama im Großraum Tokio ist wie jeden Morgen reger Verkehr. Der Bahnhof ist sauber, die Geschäftspassagen belebt. An den Eingängen zum Bahnsteig hilft freundliches Personal bei Fragen weiter. Unten am Bahnsteig warten die Passagiere in einer Reihe auf die Regionalbahn nach Tokio oder den Schnellzug Shinkansen, der berühmt ist für seine Pünktlichkeit. Der Bahnhof ist nur ein Beispiel für die intakte Infrastruktur in Japan. Warum funktioniert in Japan das, was hier in Deutschland sichtbar im Argen liegt? Wie man an kaputten Straßen, Brücken und Schulen, dem maroden Schienennetz und der Unpünktlichkeit der Bahn sehen kann. Kaputt gespart, sagen manche.
Wenn ein Land mal in einem wirtschaftlichen Abschwung ist, dann nimmt ein Staat auch gerne mal Schulden auf, um bestimmte Projekte zu finanzieren, die das Wachstum wieder ankurbeln sollen. Und das hat Japan in den 90er Jahren dreimal gemacht. Also Japan hatte eine sehr schwierige Phase der Deflation. Das heißt, eine Phase, in der die Preise gefallen sind und nichts gewachsen ist. Und hat versucht, mit Fiskalpolitik quasi die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen und hat dafür Schulden aufgenommen.
Lilian Haag kennt Japan privat und beruflich. Die Volkswirtin und Japanologin leitet für den Vermögensverwalter DWS einen Investmentfonds, der auf japanische Aktien spezialisiert ist. Aus ihrer Sicht könnte sich Japans Wirtschaft in den nächsten Jahren erholen.
Was man natürlich sagen muss in Japan, ist, dass diese drei Fiskalpakete es über das Jahrzehnt der 90er geschafft haben, dass Japan einigermaßen gewachsen ist rund um die Null, also ich sag mal um die Nullgrenze. Es ist nicht geschrumpft. Und die Arbeitslosigkeit ist eigentlich zu jeder Zeit nicht über 5% hinausgegangen. Das heißt, mit diesen Schulden und den Fiskalpaketen hat man sich natürlich auch sozialen Frieden und eine bestimmte Stabilität gekauft.
Der Preis dafür war hoch. Japan ist das Land mit der höchsten Schuldenquote unter den westlichen Industriestaaten. Gemessen an der Wirtschaftskraft des Landes beträgt die Verschuldung gut 250% des Bruttoinlandsprodukts. In absoluten Zahlen ausgedrückt belief sich Japans Staatsverschuldung Ende 2023 auf 1.286 Billionen Yen. Das entspricht ca. 7,9 Billionen Euro. Volkswirtschaftlich betrachtet macht es Sinn, die Zahlen ins Verhältnis zur Wirtschaftskraft eines Landes zu setzen. Denn dies sagt viel mehr aus über die Schuldentragfähigkeit eines Landes, ob es also künftig in der Lage sein wird, den Schuldenberg abzubauen und die Zinslast zu tragen.
Was vielleicht so ein bisschen die Lehre aus Japan ist, einnahmeseitig ist es total wichtig, dass man einfach gute Steuereinnahmen hat. In Japan ist das Einnahmeproblem im Moment erstmal vorbei, weil die Deflation vorbei ist und die Inflation einfach bewirkt, dass wir wieder wirklich Wachstum sehen. Die Gehälter steigen, das heißt, die Einkommensteuereinnahmen gehen hoch. Die Umsätze der Unternehmen steigen, die Gewinne auch. Das heißt, der Staat kann wieder richtig Steuern einnehmen. Und diese Steuereinnahmen, die wachsen derzeit schneller, als der Zins auf den Schuldenberg steigt.
Tick, 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 Zeit ist Geld.
Könnte Japan ein Vorbild für Deutschland sein? Mit Blick auf die Staatsverschuldung wohl eher nicht. Denn die japanische Zentralbank hält quasi die Hand über den Schuldner Japan. Mehr als die Hälfte der Staatsschulden des Landes habe die Bank of Japan aufgekauft und habe so die Schuldenexzesse der 90er Jahre mitfinanziert, so Japan-Kennerin Lilian Haag. In der Europäischen Union ist die Ausgangslage eine ganz andere, denn hier entscheidet eine Zentralbank über 27 ganz unterschiedlich starke Volkswirtschaften mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Lebensbedingungen. Das mache die Sache kompliziert.
Weil man natürlich 27 Mitgliedstaaten unter einen Hut bringen muss und für die alle quasi eine Zentralbank hat und versucht, eine Geldpolitik zu machen und auch eine Schuldenpolitik, wenn Sie so wollen. Das ist natürlich schwierig, unter einen Hut zu bringen, weil die Länder, die konservativ wirtschaften, mit ihrem eigenen Haushalt natürlich auch irgendwo zu Recht sagen, wieso sollen wir Schulden von anderen Ländern mitfinanzieren, die nicht so konservativ haushalten?
Wo ist mein Geld? Geld, 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 Geld. Wo ist mein Geld?
Damit einzelne Staaten nicht auf Kosten der anderen über ihre Verhältnisse leben, haben sie sich 1992 im niederländischen Maastricht auf Regeln geeinigt. Darin ist festgelegt, dass die jeweiligen EU-Staaten sich nicht höher als 3% ihres Bruttoinlandsprodukts neu verschulden dürfen. Der Schuldenstand gemessen an der Wirtschaftsleistung darf laut Maastricht-Vertrag nicht über 60% liegen. Nach Ansicht der Chefvolkswirtin der Landesbank Hessen-Thüringen, Gertrud Traut, waren diese Regeln von Anfang an weich.
Es kommt aber ein Problem, dass wir die Ersten waren 2003, die auch die Maastricht-Kriterien überschritten haben, zusammen mit den Franzosen. Also da war das Kind dann schon in den Brunnen gefallen, dass niedrige Verschuldung ein Wert an sich ist, insbesondere von dem Land, was da die Fahnen immer hochgehalten hat.
Ein Blick auf die aktuelle Staatsverschuldung in der Eurozone zeigt, wie unterschiedlich es die einzelnen Euro-Länder mit der Haushaltsdisziplin halten. Während sich Deutschland nach Zahlen der Bundesbank für 2023 mit einer Schuldenquote von 63,7% den Maastricht-Kriterien annähert, haben die Griechen mit 160% des Bruttoinlandsprodukts die höchste Staatsverschuldung in der Währungsunion. Auch in Italien, Frankreich, Belgien und Spanien übertreffen die angehäuften Schuldenberge die jährliche Wirtschaftsleistung der Länder.
Also das Experiment Europäische Währungsunion fußte ja auf der Idee, dass die Schulden nicht vergemeinschaftet werden sollten, dass es keine Fiskalunion gibt, sodass es kein Free-Rider-Verhalten gibt. Und der eine sagt, die Deutschen werden früher oder später, wenn es drauf ankommt, einen Bailout machen und für uns gerade stehen.
Mit Blick auf die Staatsverschuldung gleicht die Europäische Union einem Pulverfass. Neues Sorgenkind ist Frankreich mit einer Rekordverschuldung. Hinzu kommt eine geschwächte Regierung. Die Sparvorschläge zum Schuldenabbau haben sogar einen Regierungschef zu Fall gebracht. In Deutschland ist die Ampelregierung an der Frage der Neuverschuldung zerbrochen. Wegen seiner im Vergleich soliden Haushaltslage könnte und sollte Deutschland sich höher verschulden, meint Volkswirt und Podcaster Daniel Stelter.
Wir müssen dringend mehr ins Land investieren und das können wir mit laufenden Steuereinnahmen nicht stemmen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie stellen wir sicher, dass wenn wir jetzt wirklich die Schuldentür öffnen, dass das Geld wirklich produktiv verwendet wird und nicht für Konsumzwecke oder andere politische Projekte, die eigentlich nicht den Nutzen bringen.
Höhere Verschuldung bedeutet jedoch auch eine höhere Zinslast, warnt der Präsident des Steuerzahlerbundes Rainer Holznagel.
Wir haben 2021 auf Bundesebene gerade mal in Anführungszeichen 4 Milliarden Euro für die Zinsen ausgeben müssen, weil wir eine Niedrigzinsphase hatten. Und mittlerweile müssen wir fast 40 Milliarden Euro an Zinsen ausgeben. Und das macht eben nochmal deutlich, dass die Zinsen schon einen erheblichen Teil von unseren finanziellen Spielräumen, die wir jetzt hier und heute haben, auffressen.
Tick, 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 Zeit ist Geld.
Die Schuldenuhr tickt. Nicht nur in Deutschland. An einer belebten Straßenkreuzung in New York City hängt die digitale Anzeige der National Debt Clock etwas versteckt an einer roten Backsteinhäuserwand. In den USA schreitet die Staatsverschuldung in einem atemberaubenden Tempo voran. In absoluten Zahlen sind die Vereinigten Staaten das Land mit der höchsten Staatsverschuldung der Welt. Mehr als 36 Billionen US-Dollar Schulden haben die USA angehäuft. Das sind mehr als 120% der jährlichen Wirtschaftsleistung. Wie hoch kann sich ein Staat verschulden, bevor es kritisch wird? Rentenmarktexperte Christian Kopf erinnert sich an einzelne Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, in denen Staaten die Zinslast ihrer Schulden nicht mehr tragen konnten und zahlungsunfähig wurden. Beispiele sind Island, Jamaika und Griechenland.
Die Leute, die zahlen gerne Steuern, damit es eben eine Polizei gibt, damit es Schulen gibt, Straßen und so weiter. Sie zahlen ungerne Steuern und damit eben Zinsen zu zahlen auf Verbindlichkeiten, die die Vergangenheit angehäuft hat. Ich würde mal sagen, Pi mal Daumen, der Wert, ab dem es kritisch wird, das ist 5% des Bruttoinlandsprodukts. Das heißt, wenn die Zinszahlungen 5% des Bruttoinlandsproduktes überschreiten, dann droht in der Regel der Zahlungsausfall. Das ist so eine Daumenregel.
Nach einer Analyse der Großbank Goldman Sachs liegen die Zinskosten in den USA bei gut 3% des Bruttoinlandsprodukts. In Italien übersteigen sie bereits 4%. In Deutschland machen die Zinszahlungen derzeit rund 1% des BIP aus. Schulden machen erscheint vielen Staats- und Regierungschefs ein probates Mittel der Staatsfinanzierung. Den Schuldenberg wieder abbauen, ist hingegen weniger beliebt.
Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, sich Schulden zu entledigen. Das erste ist ziemlich einfach, das ist die schmerzfreie Variante. Mehr Wachstum als Schuldenwachstum. Und dann ist man auch in der Lage, die Schulden recht gut zurückzuzahlen, weil gemessen an dem Leistungsvermögen, was man hat, tut es nicht weh.
So Helaber, Chefvolkswirtin Gertrud Traut. Auch in Zeiten steigender Inflation werde der Staatsschuldenberg kleiner.
Die Inflation begünstigt nun mal den Schuldner oder die Schulden. Entsprechend werden die Schulden real weniger. Also haben wir da eine Umverteilung in der Inflationsphase vom Gläubiger zum Schuldner. Und die dritte Variante ist tatsächlich ein Schuldenschnitt. Und dann hat der Gläubiger Pech gehabt.
Wo ist mein Geld, 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 Geld?
Solange es Käufer von Staatsanleihen gibt, kann ein Land sich faktisch verschulden. Und dabei gibt es mindestens einen entscheidenden Unterschied zur berühmten schwäbischen Hausfrau. Rainer Holznagel vom Steuerzahlerbund.
Wenn wir den Staat mit dem normalen Bürger vergleichen oder mit einem normalen Unternehmen, dann hinkt das immer insoweit, dass natürlich alle die Schulden bedienen in Form von Zinszahlungen, aber der Staat in der Vergangenheit in Wahrheit nicht wirklich seine Schulden komplett zurückgezahlt hat.
Wo ist mein Geld, 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 Geld?
Staaten können umschulden. Sie leihen sich faktisch neues Geld am Kapitalmarkt und bezahlen damit ihre alten Schulden. Das geht so lange gut, solange es genügend Käufer für die neuen Anleihen gibt. Die Höhe der Zinsen, die ein Staat zahlen muss, zeigt an, wie hoch das Vertrauen der Anleger in seine Zahlungsfähigkeit ist und in seine Bereitschaft, das geliehene Geld zum festgelegten Zeitpunkt zurückzuzahlen. Im Kern geht es beim Thema Schulden immer auch um Vertrauen. Vertrauen steht ganz am Anfang bei der Frage, wem leihe ich mein Geld? Das gilt für Privatpersonen und Unternehmen genauso wie für Staaten.
Gute Schulden, schlechte Schulden. Das war ein Feature von Bianca von der Au aus der ARD-Finanzredaktion. Ich bin Liane Stahl. Den Podcast zu dieser Sendung finden Sie in der ARD-Audiothek.